Kluge Algorithmen helfen uns im Alltag an allen Stellen. Wir sehen sie oft nicht, oft ist es auch unbewusst, aber in vielen Entscheidungen, die wir treffen, in Sachen, die wir suchen, auswählen, die wir uns wünschen, Informationen, die wir verarbeiten, spielen Algorithmen eine Rolle, die uns tatsächlich im Leben hilft, und zwar in den verschiedensten Bereichen. Und es ist keineswegs so, dass die Erfinder dieser Algorithmen alle im Silicon Valley sitzen oder in Shenzhen und dort kluge Ideen haben, die dann auch hier irgendwann auf den Markt kommen, sondern im Gegenteil, es gibt auch in Deutschland Vordenker, Ingenieure, Tüftler, Programmierer, die gute Ideen haben, die sich dann in der Breite festsetzen und sich kommerzialisieren lassen. Und heute möchten wir mit einem sprechen, der genau das gemacht hat, seit nahezu 20 Jahren im Geschäft ist, mit sich mit den Themen beschäftigt und uns erzählen kann, wie das Ganze funktioniert aus seiner Perspektive auch hierzulande. Und zwar ist es derjenige, der die Firma, die sich hinter dem Namen Blue Yonder verbirgt, ursprünglich auf den Weg gebracht hat, Physiker, KI-Experte, Algorithmenerfinder Michael Feind.
Hallo.
Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Feind.
Ja, danke schön, Herr Amboster.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ansonsten ist hier das Stammteam vertreten. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion, und Carsten Knob, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, lieber Herr Professor Feind, bevor wir zu Ihrer Unternehmung kommen, die Sie gegründet haben, möchte ich ganz kurz, dass wir Sie als Person vorstellen, wo Sie ursprünglich herkommen. Sie sind Physiker, haben Physik in Hamburg studiert, sind dann nach ans CERN gekommen für eine Weile, was ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Paradies oder der Olymp der zumindest europäischen Physikforscher ist, und haben sich dann aber dagegen entschieden, da zu bleiben und nach Karlsruhe zu gehen, an die Universität und dort Physikprofessor zu sein, weil sie mehr vorhatten, als an den Teilchenbeschleunigern zu sitzen. Wieso?
Ja, ganz so war es nicht. Ich bin nach Deutschland zurückgegangen aus zwei Gründen. Erstmal, weil ich hier mehr Freiheit hatte und die Physikexperimente, die dann in den kommenden Jahren besonders viel Erfolgsaussichten hatten, mich daran beteiligen konnte. Das hätte ich nicht gehabt, wenn ich beim CERN geblieben wäre. Da hätten wir erstmal 7 Jahre nur aufgebaut, und die 7 Jahre sind dann noch viel länger geworden, bis der LHC dann wirklich funktionierte. Und ich konnte mit meinen Gruppen dann in amerikanischen Experimenten und japanischen Experimenten mitmachen. Und das war also diese Entscheidung und auch die, dass ich privat gerne nach Deutschland zurück wollte, auf meine Familie. Das war der Grund. Aber daraus folgte dann eben auch, dass man als deutscher Professor ja doch recht viel Freiheiten hatte und dass ich dann die Entwicklung, die ich eigentlich für die Physik gemacht habe, von neuronalen Netzen, dass ich da dann auch gesehen habe, dass das auch in der Wirtschaft Anwendung finden kann. Also das war der Weg. Zu dem Zeitpunkt, ja, war ich eben reiner Physiker, nichts als Physiker, und habe mich nur für wirklich Physik interessiert. Und die Währung, in der ich bezahlt wurde, war einfach die Anerkennung von meinen Fachkollegen, von den noch bekannteren Fachkollegen.
Und ich wollte zur Physik noch eins. Sie haben mir eine Abschlussarbeit geschrieben und wurden da mal gefragt, worum es da ging. Da haben Sie gesagt, um Mesonenerzeugung in Photon-Photon-Kollisionen am Pluto-Experiment im Elektron-Positron-Speicherring Petra. Können Sie kurz in die Sprache der Nicht-Physiker übersetzen, was das bedeutet?
Ja, Meson sind ganz kleine Elementarteilchen, von denen kennen wir ein paar hundert. Aber wir glauben, dass es noch mehr gibt und die wir alle daraus erklären können, dass sie aus Quarks und Antiquarks zusammengesetzt sind. Und als Physiker interessiert man sich dann zunächst mal, was gibt es alles für kleinste Teilchen, welche Kräfte wirken zwischen ihnen, welche Eigenschaften haben sie, und solche Dinge habe ich da gemacht. Und das Besondere war auch noch, dass wir in einem im Speicherring DESY in Hamburg Daten genommen haben, und die wir praktisch Licht auf Licht geschossen haben. Normalerweise passiert da eben gar nichts, das überlagert sich einfach. Aber bei sehr hohen Energien können eben aus 2 Lichtstrahlen auch ein massives Teilchen werden. Und solche Reaktionen habe ich mir dort angesehen.
Und jetzt sind Sie von der Physik sozusagen und dieser Umgebung, in der Sie waren, irgendwann zu dem Entschluss gekommen, Sie werden Unternehmer und Sie sind auch in ein anderes Gebiet reingedrungen, nämlich in die künstliche Intelligenz, die heute ja ständig in den Schlagzeilen steht, das maschinelle Lernen. Sie haben aber selbst auch schon Anfang der 90er Jahre da mal ein neuronales Netz trainiert am CERN noch, also sind schon länger damit zu tun. Wie sind Sie denn und warum sind Sie denn dann darüber dahin gewechselt sozusagen?
Ja, also ich habe recht früh, das war stimmt, 1993 habe ich mein erstes neuronales Netz geschrieben und genutzt, um die Auswertung von CERN-Experimenten effizienter zu machen. Überhaupt Auswertung von Speicherring-Experimenten heißt, das ist, hat viel mit Programmieren und was man heute Big Data nennt zu tun, sind riesige Datenmengen, ganz, ganz viele Beobachtungen und wir müssen statistisch Analysen davon machen, um etwas über die wirklich interessierenden physikalischen Größen zu lernen. Und deswegen war es für mich eben dann auch das Programmieren einerseits, das Umgehen mit großen Datenmengen und dann auch Algorithmen zu nutzen, um eben mehr Informationen aus großen Datenmengen rauszuziehen. Und damals bin ich zum ersten Mal eben über neuronale Netzwerke gestolpert und habe gesehen, damit kann man mehr machen als mit den Methoden, die damals üblich waren. Also wir waren meistens ein bisschen erfolgreicher, konnten mehr Informationen rausholen aus den gleichen Daten als die Kollegen. Und das hat mich dann fasziniert und hat eben so langsam den Schwerpunkt von der reinen Physik auch auf die methodische Seite gezogen, dass ich mich interessiert habe, okay, wie kann ich das Problem besser lösen und ja mehr Erkenntnisse erzielen, Unsicherheiten verkleinern. Und ich habe für solche Analysen auch dann ein neuronales Netz geschrieben im Jahr 2000, das nennt sich Neurobase. Da war die Antwort, oder was gelernt wurde, war nicht nur eine Zahl, also eine Vorhersage für etwas, die bestand nicht nur aus einer Zahl, sondern aus einer ganzen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und das ist immer dann wichtig, wenn man auch Unsicherheit hat. Dann möchte man eben nicht nur vorhersagen, meinetwegen, morgen scheinen 7 Stunden die Sonne, sondern ich möchte eben auch die Unsicherheit wissen. Vielleicht sind es auch nur 5 Stunden oder dann 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden. Und die ganze Kurve, die die Wahrscheinlichkeit beschreibt, möchte ich individuell vorhersagen. Das war sozusagen das Neurobase-Programm. Das habe ich gemacht für eine sehr esoterische Messung am CERN, nämlich die sogenannte Strukturfunktion oder Fragmentationsfunktion vom B-Quark, was immer das ist. Aber ich habe dann erkannt, dass es, das ist interessant, weil ich konnte jetzt, da hat ein Verfahren erfunden, mit dem kann man eben aus historischen Beobachtungen oder irgendwelchen Daten, die man hat über einzelne Ereignisse, etwas vorhersagen oder die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung von einer Größe, die einen interessiert und die wahrscheinlich erst in der Zukunft bekannt wird, eben zu prognostizieren. Und das war dann sozusagen der Auslöser dafür, dass ich mir überhaupt überlegt habe, das auf etwas anderes als auf Physik anzuwenden. Und vielleicht kann ich das noch sagen, es war wirklich dann konkret, dass ich am Aktienmarkt ein bisschen Geld verloren hatte, was ich eigentlich für einen Hausbau haben brauchte. Und da war ich so naiv und habe sozusagen den Bankberatern geglaubt. Ich wusste damals wirklich nicht viel darüber.
Die wussten ja manchmal auch nicht viel mehr.
Natürlich oder? Nicht. Nee, genau. Die erzählen es vielleicht mit im Großton der Überzeugung, aber sie wissen es natürlich nicht besser. Und vor allen Dingen können sie eben keine Crashes vorhersagen und so weiter. Und das war damals die Russland-Krise 1998. Und das hat mich wirklich geschockt, weil das wir hatten davor waren die Kurse gestiegen, dann wurden wir das Haus ein bisschen größer geplant und das war noch nicht gut, was da passiert war. Ne? Und da hatte ich mir gedacht, den ganzen Tag machst du statistische Analysen und solche Prognosen, aber eben nur für die Physik und wenn es um dein eigenes Geld geht, dann vertraust du einfach einem Bankberater. Das war wirklich der Auslöser dafür, dass ich das erste Mal mir einen anderen Sachverhalt als aus der Physik angesehen habe mit den Methoden. Nämlich habe dann geguckt, ob man Börsenkurse vorhersagen kann oder ob das eben rein zufällig ist. Und eins der Ergebnisse war eben, kurzfristig lässt sich ein bisschen was vorhersagen. Nicht viel, aber eben ein bisschen was. Und bei uns war es ja immer gleich die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und die war eben nicht immer um null zentriert für die Preisänderung. Und mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen schmaler. Das konnten wir ganz gut vorhersagen. Und das war dann, also als ich gesehen habe, in Simulation, erstmal ohne das selbst zu machen, aber an historischen Daten gesehen habe, da steckt ein Wert drin, damit kann man das machen. Das hat mich dann auf die Idee gebracht, die erste Firma zu gründen, 2002.
Aber diese Firma, das war dann ja schon Blue Yonder, richtig?
Ja, nein, noch nicht. Das war FIT, hieß die, Physics Information Technologies. Bestand wirklich nur aus drei Leuten, zwei der Studenten, die gerade fertig geworden waren, und mir. Und mir wirklich nur neben meinem Job als Professor. Also wir haben wirklich ganz, ganz klein angefangen damals. Und dann habe ich im Laufe der Zeit aber mehr und mehr Leute eingestellt. Das waren alles Physiker, zu Anfang nur Studenten von mir. Und die waren natürlich schon mal extrem gut auf die Technologie vorbereitet und dann sehr kluge Köpfe dabei, viele auch, die heute noch dabei sind. Sagen wir mal, das war natürlich, das Hilfreiche. Also ich habe dann Vorlesungen natürlich über Physik gehalten, aber auch dann ziemlich schnell angefangen, über statistische Verfahren und Datenanalyse-Vorlesungen zu machen für Physiker mit einem Praktikum. Und da gab es natürlich einige auch Diplomanten und Doktoranden von mir, die sehr, sehr gut wurden. Und das war das Team, aus dem ich zu Anfang dann geschöpft habe. Also das war noch nicht Blue Yonder, das war, wie gesagt, FIT. Blue Yonder wurde 2008 gegründet als ein Joint Venture zwischen FIT und Otto, der Otto-Gruppe. Nachdem wir bei Otto schon gezeigt haben, dass wir sehr gut Dinge aus dem Fragestellung im Versandhandel sehr gut prognostizieren können. Insbesondere, wie viel werden von welchem Artikel gekauft über eine ganze Saison. Und mit Informationen zu verschiedenen Zeitpunkten, nämlich das fängt schon ein halbes Jahr vor der Saison an. Und dann gibt es einen Käufertest, da ist ein bisschen mehr Information. Und dann während der Saison hat man natürlich Abverkaufszahlen. Und da kann man dann für den Rest der Saison immer genauere Prognosen machen.
Aber was, wenn ich kurz nachfragen darf, also wenn sozusagen das dann eine sechsjährige Vorgründungsgeschichte war von 2002 bis 2008, wann genau ist denn der Gedanke gereift, dass man damit in diese Branche Handel hineingehen sollte?
Okay. Also das ist schon ziemlich schnell passiert. Unser erster Handelskunde war DM Drogeriemarkt. Das war, glaube ich, 2004, wenn ich mich recht entsinne. Für die haben wir dann schon mal Prognosen gemacht. Also es ist so, damals haben wir alles Mögliche gemacht. Ne? Alle möglichen Projekte, wo ich gesehen habe, die Mathematik, die dahinter steckt, könnte sinnvoll sein. Und wir haben da was für eine Autoversicherung gemacht, wir haben was für den Handel gemacht. Wir haben dann auch wirklich ein Aktienfonds aufgelegt, zusammen mit einer Fondsgesellschaft in Frankfurt. Also damals war der Handel eine von mehreren Branchen, die wir gearbeitet haben. Wir haben uns dann später entschlossen, nur den Handel zu machen. Also erst, das war natürlich, das war sogar schon mit Blue Yonder noch, haben wir, das gehörte zur Hälfte ja Otto. War natürlich Otto einmal der wichtigste Großkunde, das ist ganz klar. Aber nicht nur. Auch da haben wir gesagt, wir machen eben auch andere Dinge parallel weiter. Dass wir uns wirklich nur auf den Handel spezialisiert hatten, das ging erst später, insbesondere auch da auf ein paar Produkte. Das kam eigentlich erst 2011, als wir mit Uwe Weiß einen neuen CEO eingestellt haben, der schon ein bisschen Erfahrung hatte und der dann, vorher waren wir sozusagen ein Haufen Wissenschaftler im Wesentlichen, auch schon sehr, sehr erfolgreich und gewachsen und so weiter, aber der Uwe Weiß hat dann wirklich mehr Business-Erfahrung reingebracht, dann Marketing, Vertrieb und so weiter aufgebaut, Pre-Sales.
Das war sozusagen Ihr Eric Schmidt wie bei Google.
Genau. Also der ein guter Counterpart zu mir, der eben auch das, weil ich habe natürlich auch sehr viel gelernt über die Zeit, aber ich bin natürlich ganz im tiefsten Herzen bin ich Wissenschaftler und nicht auch natürlich Manager heutzutage, aber nicht nur. Nicht? Und manchmal sind das auch, da schlagen zwei Herzen in der Brust, da möchte man gern das machen, aber rationell sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll ist, jetzt eben das zu machen. Und eine der Entscheidungen, die wir dann getroffen haben, war eben unser extrem breites Portfolio ganz massiv einzuschnüren und eben uns nur auf den Handel zu konzentrieren und da auch auf ein paar Produkte, weil das natürlich dann ganz andere Wachstumsmöglichkeiten für uns beinhaltet. Vorher mussten wir natürlich für jeden neuen Kunden, wenn es ein neues Projekt war, brauchten wir auch wieder neue gute Wissenschaftler, die es betreut haben. Also das skalierte höchstens mit der Anzahl unserer Mitarbeiter. Und da war eben eine der wichtigen Entscheidungen dann eben, wir wollen schneller als linear skalieren können.
Und die Beschränkung war dann auf die Branchen Lebensmittel und Modehandel, richtig?
Ja, so kann man das sagen. Also ich denke, würde erstmal sagen, Handel generell. Und aber da sind, sagen wir, in den Branchen ist es so, dass die Wertsteigerung besonders groß ist. Weil da immer Kosten entstehen, da muss man immer gute Kompromisse finden zwischen zu viel und zu wenig. Zu viel einkaufen, zu wenig einkaufen. Und in den beiden Branchen ist es so, wenn man zu viel einkauft, dann wird es richtig teuer. Entweder Lebensmittelvernichtung oder in der Modebranche, da gibt es ja sehr viel Saisonware und die verliert ihren Wert auch quasi völlig am Ende der Saison, ne? Oder zum Großteil. Und das heißt, in diesen Bereichen ist die Wertsteigerung durch unsere Software eben besonders groß und deswegen haben wir uns darauf konzentriert.
Wie können Sie mal sagen, wie Ihre Software, was die da zu Anfangs und was sie heute leistet, was zu Verbesserungen für die Unternehmen führt? Denn das ist ja was man in der KI immer sagt oder was man sozusagen einerseits ja als Vorzug dann der KI nimmt. Die KI analysiert viele Daten, erkennt Muster aus großen Daten. Aber jetzt haben ja diese Unternehmen selbst oft schon unglaublich viel Erfahrung. Also die sind ja oft Jahrzehnte in Märkten drin, die haben viele Saisonverläufe schon erlebt. Die Leute, die dort sind, die wissen ja auch schon über die Jahre einfach aufgrund der Daten, die sie als Menschen da verarbeitet haben, wie viel sie wahrscheinlich bestellen müssen, wie viel die Leute kaufen. Und was machen Ihre Modelle jetzt da anders oder können da besser als die Leute?
Genau. Also ein paar Dinge. Das erste ist erstmal, dass wir viel mehr Einflussfaktoren systematisch und immer in gleichbleibender Qualität berücksichtigen können. Und ein Mensch, selbst einer mit viel Erfahrung, kann vielleicht 3 Einflussfaktoren richtig gut machen, dann ist schon Schluss.
Das ist gar nicht so viel.
Das ist nicht viel. Nee, genau. Das ist eben nicht viel. Und bei uns kommt dann so was noch wie Wetterprognosen dazu und als ein Beispiel. Und und dann natürlich auch dann die Ferientermine, die sich ständig ändern und so weiter, Wettbewerbssituation. Also es ist erstmal viel mehr, was an Daten genutzt werden kann. Sie haben völlig recht, viele Händler hatten schon angefangen, all solche Daten zu sammeln. Aber die in eine Art und Weise dann zusammenzukriegen, um daraus die optimale Entscheidung, also erstmal Prognose zu machen über wahrscheinliche Verkäufe und dann die beste Entscheidung, das ist eben noch ein langer und steiniger Weg. Und da ist es so, dass uns wieder sehr hilft, dass der Mensch diese Entscheidung, gerade wenn es Massenentscheidungen sind, und das sind Massenentscheidungen, einfach weil es nur viele Artikel gibt und viele Filialen und viele Tage, also das sind viele Entscheidungen, die da ständig wieder getroffen werden müssen. Und das heißt, der einzelne Mitarbeiter hat auch gar nicht viel Zeit, um das zu machen. Und was dann meistens gemacht wird, wir machen so wie letztes Jahr oder wir machen so wie letzte Woche, ne? Also ziemlich einfache Dinge. Und dann wird eben das und das und diese Besonderheiten, die gerade jetzt stattfinden, eben gar nicht mitbenutzt. Und das ist eben der große Vorteil, dass wir das jetzt ganz anders machen. Und dass für jede einzelne Prognose und jede einzelne Entscheidung das ganz individuell für genau diesen Tag, für diesen Artikel in dieser Filiale gemacht wird. Also erstmal Prognose mit sehr vielen Inputs, dann die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung, also auch die Unsicherheit. Und dann kommt als dritter Faktor dazu, dass um die beste Einkaufsentscheidung zu treffen, aktuell jetzt, müssen wir auch individuell wissen, wie lange ist denn dieser Artikel haltbar, was für Kosten entstehen, wenn wir zu wenig haben, was für Kosten entstehen, wenn wir zu viel haben. Und das ist auch wieder, das ist nicht die gleiche Kostenfunktion für jeden Artikel. Bei Wein, wenn Sie das heute nicht verkaufen, verkaufen Sie es halt nächste Woche oder nächsten Monat, nächstes Jahr. Das ist Kapitalbindung so, aber er wird nicht schlecht. Und aber für Hackfleisch zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Also da muss man da aufpassen, dass man nicht zu viel hat. Oder frische Ware, die an Wert verliert. So, und das wird alles eben berücksichtigt jetzt bei dieser, von dieser künstlichen Intelligenz auf dem feinsten Korn. Und für viele Handelsketten machen wir Millionen solcher Entscheidungen pro Tag. Und dann kommt noch etwas dazu. Es gab Untersuchungen, dass Menschen bei solchen Entscheidungen, Entscheidungen unter Unsicherheit mit asymmetrischen Kostenprofilen, also wenn zum Beispiel Überschätzung teurer ist als Unterschätzung, für einen anderen Artikel mag es gerade anders sein, für manche ist es ungefähr gleich. Aber da ist der Mensch nicht gut. Das ist unser schnelles Entscheidungssystem, also die Erfahrung, kann das einfach nicht. Da haben wir immer so Vorurteile, Biases, kognitive Vorurteile in Richtung Mittelwert und in Richtung Überschätzung von Ausnahmesituationen. Zum Beispiel, was immer wieder vorkommt, ist, dass zu Weihnachten viel zu viel frische Ware eingekauft wird und dann riesige Abschriften nach Weihnachten passieren. Das passiert sogar auch Kunden von uns, wo wir sagen, oh, wir haben schon so viele Weihnachten gesehen, das Programm weiß ganz genau. Und das hat schon 70% mehr als im November eingekauft. Und dann ist es oft so, dass der Chef dann trotzdem sagt, ja, und wir hauen nochmal 50% drauf. Gut, und diese 50%, die werden nachher dann weggeworfen halt.
Frische Ware, also frische Lebensmittel,
ja,
meinen Sie?
Ja, genau. Die speziell so für Weihnachten.
Aber wieso verschätzen wir Menschen uns denn? Ich meine, es ist ja andererseits, also na klar weiß man irgendwie, dass die Leute an Weihnachten was Besonderes kochen und vielleicht auch 3 Tage lang, aber mehr als sich satt essen können sie jetzt ja halt auch nicht. Ich meine, die Leute fallen ja nicht in völlige Völlerei dann. Das weiß man doch eigentlich. Also wieso?
Ja, das weiß man, aber es ist diese Angst. Ne? Es ist eben, dass die geschätzte, die gefühlte Kostenfunktion, oh, wenn ich Weihnachten nicht liefern kann, dann sind wir wirklich ganz...
Ach so, dass man, dran, ne? Also, dass die Leute das ganze Jahr enttäuscht sind, dann von mir
genau,
das nächste.
Genau, und deswegen also wollen die das Risiko nicht eingehen und nein, wir hauen es so voll, dass es dann wirklich keinen Sinn mehr macht. Natürlich kann man das regeln. Man kann sagen, okay, wir wollen jetzt Weihnachten sehr sicher sein, dass die und die und diese Artikel nicht out of stock gehen. Aber oft wird das eben, weil das so wieder kompliziert ist, wird das dann alles global gemacht, alles Mögliche. Ganz viele Artikel werden viel zu viel bestellt und danach kommt dann eben die großen Abschriften.
Und wie kleinteilig geht denn sowas, um es einmal ganz konkret zu fragen, ich sage jetzt mal keinen Namen und wir machen hier sowieso ja nicht Werbung, aber es ist ein Beispiel aus dem echten Leben. Mein Sohn, der ist jetzt 8 Jahre alt und hat jetzt angefangen, bei einem Freund Skateboard mal auszuprobieren und zu fahren und kann das auch gut und wollte jetzt eins. Und dann haben wir natürlich jetzt mal geguckt, auch in den Angeboten von einschlägigen größeren Ketten. Und da gab es jetzt tatsächlich eine Skateboard-Aktion. Und wir waren eigentlich früh da, aber die waren weg.
Ja.
Ist das was Sie, also Sie würden sozusagen auf so einer einzelnen Produktkategorie, können Sie eine Vorsage,
oh ja,
eine Hersage
ja.
machen?
Absolut. Sogar in jedem einzelnen Geschäft. Ja.
Und wieso ist dann da trotzdem das Regal einfach schon komplett leer?
Ja.
Um 9.30 Uhr.
Ja, das
um's
ist
mal so zu sagen.
Das ist natürlich oft so, also A, verwenden natürlich nicht alle solche Systeme. B ist die Frage, wie werden Aktionen gefahren und was bedeutet das wirklich? Und C ist es dann natürlich auch dieser menschliche Kampf der Marketingabteilung, die möchte natürlich vor allen Dingen grandiose Prospekte verteilen können mit tollen Preisen, dass die Leute auf jeden Fall in den Laden kommen. Und dann gibt es natürlich durchaus Läden, die sagen, die nehmen es in Kauf, dass dann auch viele Kunden enttäuscht sind, weil die Dinge, die ihre super, super tollen Angebote eben schon am ersten Tag der Aktion morgen früh schon weg sind. Das ist eben das sind strategische Entscheidungen von den Unternehmen. Da haben wir nichts zu sagen, sozusagen. Wir können natürlich Tipps geben, machen so oder so. Aber das hat eher was damit zu tun, wie die sich sehen, dann der einzelne Händler auch, was sein Selbstverständnis ist. Es gibt durchaus Händler, die sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen, wenn wir ein Angebot rausgehen, auch nicht, dass zu viele Leute dann sauer sind, weil sie extra gekommen sind und sie bekommen den Artikel nicht. Also das wäre schon möglich. Also ich nehme an, also bei solchen Aktionen ist es natürlich oft so, dass das Volumen einfach begrenzt ist, ne? Auch von der Herstellung und von dem, was sie einkaufen konnten.
Und natürlich stelle ich mir auch vor, deswegen habe ich das Beispiel jetzt auch gewählt, dass es da auch nicht ganz so dann einfach ist, weil das sozusagen, das kauft weder, kauft man das jeden Tag, noch kauft es jeder. Es ist sowas anderes als, was weiß ich, Paprika, Gurken und Dings, wo sie sowieso wissen, da ist ein, also wo sie nach einer Weile ungefähr wissen, in einer Kleinstadt oder sowas, wie viel da so verkauft wird. Aber wie, wenn Sie sagen, Sie können sowas vorhersagen und bleiben wir mal bei dem Skateboard. Was macht denn da Ihr Algorithmus, dass der, wenn ich das dann wissen möchte und ich frage mal Ihren Algorithmus, was für Daten holt denn der dann in so einem Fall? Weil jetzt sagen wir mal die, also würde ich jetzt als Laie denken, die so Skateboard-Nachfragedaten, ich könnte noch drauf kommen, naja, wenn das Wetter jetzt gut ist die nächsten 4 Wochen, dann gehen die Leute mehr raus. Aber was kommen denn da sonst so für Daten rein, dass Sie da eine Prognose dann machen können, ja, da für so ein spezielles
also
Ding?
Also es sind beschreibende Daten für den Artikel. Also der wird irgendwie, seine Eigenschaften werden beschrieben, auch seine Kategorisierung, ist das irgendwas zu essen oder was zum ein Sportgerät, Zielgruppe und so weiter. Ähnliche Artikel können dadurch gefunden werden. Nicht? Und also das ganze System lernt nicht nur aus genau Skateboards, sondern das lernt letztendlich aus allen Artikeln, die es gibt und mit allen Historien in allen Filialen lernt das System und es kriegt dann selbst raus, oh, was ist ähnlich und was ist nicht ähnlich. Ne? Also von wo kann ich auch was von anderen lernen. Es ist so, wir können das auch nicht genau sagen, das werden genau 37 Stück sein. Ne? Da ist natürlich auch eine Unsicherheit drauf und eine Unsicherheit bei solchen Aktionen, die ist auch immer größer als, sagen wir mal, bei Artikeln des täglichen Bedarfs. Schon allein die statistischen Schwankungen sind da natürlich viel kleiner als bei solchen Dingen. Das Gute ist aber, dass wir eben das alles wissen. Und das heißt, da kommt eben automatisch raus, auch das ist eine größere Unsicherheit. Und dann ist es immer noch die Entscheidung, okay, was wollen wir damit machen? Wollen wir sicher sein, dass wir das schnell loswerden, dass wir es auf jeden Fall loswerden? Oder wollen wir auch sicherstellen, dass wir die Nachfrage bedienen können. Das sind wieder die strategischen Entscheidungen, die dann eingestellt werden können. Also was ist wirklich mein Ziel da? Dann kann man auch natürlich immer noch über den Preis regeln. Das haben wir bisher noch nicht gesagt, aber was wir auch sehr gut machen können, ist individualisierte Preissensitivitäten vorhersagen. Das heißt, wir wissen dann auch, was würde denn passieren, wie ändert sich dafür den Preis ein bisschen hoch oder runter setzen. Und auch das kann natürlich genutzt werden. Und kann auch zum Steuern oder zum Nachjustieren benutzt werden. Also auch wenn man sieht, oh, das verkauft sich jetzt doch nicht so toll oder wir haben so viel eingekauft, wir möchten vielleicht diesen Artikel jetzt in den nächsten 3 Wochen aber loswerden, weil wir den Platz wieder brauchen, dann kann so ein System eine optimale Preisstrategie dafür ausrechnen.
Da sind Sie als Physiker ja mitten in der Betriebswirtschaftslehre gelandet. Ne?
Absolut.
Also ja. Solche Dinge habe ich ja früher in Münster sozusagen noch mit der Hand ausgerechnet für meine Uni-Klausuren. Da gibt es jetzt eine erhebliche Überschneidung. Der BWL tut so eine Befruchtung ganz bestimmt sehr, sehr gut. Letztlich auch gar nicht mein Punkt. Die Frage ist, die ich Ihnen stellen wollte, die Mitarbeiter in den Einkaufsabteilungen, müssen die sich vor Ihnen fürchten oder ist das ein Nutzen, den Sie da stiften für den Erhalt des Arbeitsplatzes?
Genau. Ja, sehr gute Frage. Es gibt immer sehr viele Bedenken, da ist damit gerade in Zentraleuropa und Deutschland ist es schon besonders kritisch. England ein bisschen weniger, USA weniger. Und was wir jetzt auch merken, das finde ich sehr interessant, Schwellenländer weniger. Also wie in Südamerika, Südafrika. So, das sind jetzt Märkte für uns, wo es uns leichter fällt, sowas wirklich an den Mann zu bringen, als hier in Deutschland. Hier ist es schon ist eine besonders kritische Einstellung. Das beobachten wir schon so. Es hängt natürlich immer davon ab, was man daraus macht. Ich sage immer, künstliche Intelligenz ist ein scharfes Schwert, das ist eine Waffe. Nicht? Also man kann damit immer gute und schlechte Dinge machen. So, und jetzt ist es natürlich an uns und auch an unseren Kunden natürlich daraus möglichst gute Dinge zu machen. Ich kann ein Beispiel bringen, was ich gerne bringe, weil es so sehr gut geklappt hat. Das war Morrisons in England, viertgrößte Lebensmittelhändler dort. Denen ging es wirklich schlecht. Da wurde schon das gesamte Management ausgetauscht und die waren unter Zugzwang. Und die haben dann wirklich ziemlich schnell das durchgezogen durchgezogen auch mit weitgehender Automatisierung. Und das war so gut, dass das hat wirklich gut geklappt. Also man hatte viel weniger Arbeit in den Filialen. Die auch zum Heulen, nicht? Weil das eben so gut gemacht wurde, das passte dann alles gleich in die Regale, es musste nicht erst in den Backstore und dann hin und her und so weiter. Was die gemacht haben, war dann sehr clever. Die haben ihr Personal eben nicht dezimiert, sondern die haben ja einfach ein bisschen andere Aufgaben gegeben. Und dadurch ist es gekommen, dass nicht nur die finanziellen Kenngrößen besser geworden sind, also sogar der Umsatz ist einfach dadurch höher, 2,5% oder 3% größer geworden, weil sie weniger out of stock hatten, ne, weniger leere Regale. Aber dafür, dass weniger Arbeit war, sowohl für den Store Manager, der musste vorher ungefähr 2 Stunden am Tag wirklich vom Bildschirm sitzen und nur diese ganzen Einkaufsvorschläge absegnen. Das muss man heute nicht mehr. Man kann es, wenn man will, aber man muss es nicht mehr. Und wenn man eben dem vertraut und sieht, wie gut das ist, und auch, das wird auch gemonitort immer numerisch, das kann man also sehen, wie gut die Sachen sind. Die 2 Stunden, die haben sich jetzt Zeit genommen, um den Laden in Ordnung zu haben, um aufzuräumen und um auch für den Kunden da zu sein wieder. Die Zufriedenheit der Angestellten ist gestiegen, der von den Store-Managern ist gestiegen und das Wichtigste, die von den Kunden ist gestiegen, und zwar mächtig. Und das finde ich interessant. Das heißt, wenn man das richtig macht und für die langweiligen, immer wiederkehrenden Routineprozesse, wo der Mensch eigentlich gar nicht wirklich gut für geschaffen ist, die ersetzt man durch künstliche Intelligenz. Und man macht, dann kann man dadurch eben auch die Filiale wieder menschlicher und netter machen. Und das führte in diesem Fall wirklich dazu, dass eben alle Beteiligten zufriedener waren und das wirtschaftliche Ergebnis auch noch besser wurde. Und das, denke ich, das ist die Chance, die dahinter steht. Und ja, das kann natürlich sein, dass der eine oder andere Job, zumindest so wie er jetzt ist, eben nicht mehr gebraucht wird. Aber es gibt eben andere Dinge, die immer wichtiger werden. Und das ist zum Beispiel die Datenqualität. Das heißt auch, stimmt das Inventar eigentlich so, ne? Wie es in der Datenbank steht? Oder wenn irgendwas passiert ist oder der Parkplatz ist heute gesperrt wegen einer Baustelle, dass es dann auch irgendwie ins System eingegeben wird, dass es, solche Dinge berücksichtigt werden können, das wird wichtiger. Und für mich ist das so ähnlich wie die Einführung des Computers vor, wann war das, 60 Jahren oder so, nicht? Da hatten ja auch viele Menschen Angst, dass Büroarbeit ganz ausstirbt. Und heute, 60 Jahre später, wissen wir, es gibt zu wenig Experten, die mit dem Computer gut umgehen können, um die ganze Büroarbeit zu machen. Und ich glaube, das ist der Weg auch von künstlicher Intelligenz. Wenn wir es richtig machen, dann hilft es uns. Es kann zu einer effizienteren Welt führen. Es kann auch eine zu einer, das finde ich eben auch noch besonders spannend, dass man eben solche Ziele, als Ziele kann es eben nicht, muss es nicht nur Profit sein, sondern es kann auch, es kann natürlich auch sowas sein wie Umsatz oder Marktanteil, aber es kann auch solche Ziele beinhalten wie, oh, wir wollen wirklich als, zum Beispiel als Handels-, als Lebensmittelhändler weniger Lebensmittelvernichtung. Nicht? Und wir können auch solche Ziele wie, okay, und wir stellen jetzt unser System so ein, dass wir vor Ort wirklich in dem nächsten Jahr die Lebensmittelvernichtung halbieren. Das ist ganz leicht möglich mit unserem System. Nicht? Und also das heißt, man kann auch solche Nachhaltigkeitsziele mit da reingeben. Das sehe ich, das sind so die großen Chancen da, daran, wenn man einfach die einzelnen Entscheidungen optimiert.
Die ja letztlich übrigens ja auch auf den Profit einzahlen, ne? Wenn ich weniger wegschmeiße. Also man kann sagen, es hilft der Nachhaltigkeit, aber es hilft auch ganz schlicht dem eigenen Profit beziehungsweise.
Völlig richtig. Also das schließt sich nicht immer aus.
Ne? Nein, ganz im Gegenteil. Bei gut gemanagten Nachhaltigkeitsthemen ist das ja sogar immer so, dass das sogar auch wirtschaftlich sinnvoll werden kann. Jetzt reden Sie ja immer und auch vollkommen zu Recht, weil es ist ja ihr Baby, Herr Feind, von uns, also unserem, ja. Tatsächlich ist es ja aber so, dass nachdem Sie da gemeinsam mit Otto das 10 Jahre lang gemacht haben, im Jahr 2018 Blue Yonder verkauft worden ist. Ja. Und seitdem ein ganzer Reigen von Verkäufen stattgefunden hat. Und das Unternehmen halt eben jetzt auch in diesem Jahr nochmal wieder den Besitzer gewechselt hat. Mhm. Und genau, vielleicht beschreiben Sie einfach mal kurz, was da passiert ist.
Ja, genau. Also einerseits, ich kann es aus zwei Sichtweisen erzählen. Einmal als Gründer und als Vater sozusagen. Und da war eine meiner Erkenntnisse, man muss Macht abgeben, wenn man möchte, dass die Idee groß wird. Also fast immer, fast immer. Es gibt natürlich Einzelunternehmer, die schaffen es, das Milliardenunternehmen zu bauen, ihre Idee ohne externes Kapital und so. Ich glaube, im Technologiebereich ist das quasi unmöglich. Also das fing damit an und viele der Entscheidungen waren auch gut. Die haben mir zum Zeitpunkt wehgetan, aber die waren gut. Sonst wären wir nicht gewachsen. Sonst als kleines Unternehmen hat man ja gar nicht die Chance, eben an die ganz Großen ranzukommen. Die sind auch sehr, sehr wählerisch, wer sie bedienen darf. Und zum Aufbauen von Vertrauen, so ist es natürlich auch wichtig, dass man selbst stark ist. Gut, also das war erstmal wirklich die Gründung von Begründer zusammen mit Otto. Dann haben wir irgendwann Private Equity reingeholt, um wirklich die Produktentwicklung, als es eben das Geld zu schnell nicht mehr reinkam, weil wir erstmal mehr investieren mussten in die Produkte, brauchten wir eben auch, und schnell wachsen konnten, auch internationalisieren konnten, brauchten wir eben schon mehr Kapital. Und das heißt, Ende 2014 haben wir einen Private Equity Fonds mit reingeholt. Und dann habe ich zum Beispiel viel Macht an den Uwe Weiß abgegeben, den CEO, was auch richtig war, weil er hat letztendlich die besseren Entscheidungen getroffen da. Und was dann kam, war ja, JDA hat uns 2018 aufgekauft. Das war, denke ich, eine sehr gute Sache. Also es gab sehr viele Firmen, die an uns interessiert waren. Wir hatten ständig irgendwelche Gespräche. Und bei vielen war uns sofort klar, das wollen wir nicht oder das klappt nicht oder das wird nichts oder wir werden, das macht uns kaputt. JDA macht ja Software für die gesamte Supply Chain, also Handel, aber auch ganze Lieferkette vorher und Manufacturing und Logistik. Und das war aber alles mehr, wenn man will, klassische Software, wo also viel gespeichert wird, man gibt was ein, bekommt was angezeigt, man automatisiert auch, aber da war relativ wenig Mathematik drin, relativ muss ich sagen. Also bei einige Sachen schon, bei Planungssoftware war auch Optimierung drin und so weiter. Aber uns wurde oft dann vorgeworfen, ihr habt ja ein tolles System, aber ist für uns so schwer zu begreifen und wir können das so schlecht monitoren, ihr habt keine guten UIs, also User Interfaces. Und JDA, die sind oft als Konkurrenten bei den gleichen Kunden begegnet. Die waren sozusagen genau das Gegenteil. Die hatten da sehr viel Erfahrung in dem Bereich und weltweit unterwegs. Und sie hatten schön gute UIs und gute Bedienbarkeit, aber relativ wenig Intelligenz. Und als wir da zusammengekommen sind, da hat sich ziemlich gesagt, das macht wirklich Sinn. Es macht wirklich Sinn, zusammenzugehen, einfach für uns auch um geografisch von Zentraleuropa auf die ganze Welt zu gehen, zu expandieren. JDA war 40 mal so groß wie Blue Yonder zu dem Zeitpunkt. Also wir waren wirklich sehr, sehr klein. Aber unser Einfluss und das, was wir geschafft haben in den Jahren, ist eben unsere Idee wirklich weltweit zu verbreiten. Das hätten wir so schnell nicht schaffen können anders. Also von daher war es aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll, das zu tun. Also für den Markt vernünftig. So, und wenn Sie jetzt neuen Entwicklungen fragen, Panasonic kam für viele natürlich jetzt sehr überraschend, das ist ja eher ein Hardware-Unternehmen, was Fernseher und Mikrowellen und so weiter baut.
Früher hatte man vielleicht auch mal eine Stereoanlage von Panasonic, ja. Aber muss man schon etwas älter sein. Nur um jetzt ganz kurz zu sagen, ja. Das sind jetzt diejenigen, die erst in diesem April dann jetzt JDA und damit Blue Yonder auch nochmal übernommen haben. Genau.
Und gut, also das Verständnis dahinter ist einerseits, dass natürlich heute die Softwareunternehmen weltweit, also die größten und erfolgreichsten sind, die haben entweder sind reine Softwareunternehmen oder sie haben großen Softwareanteil. Nicht? Und ein Beispiel dafür ist natürlich auch Apple, die natürlich ganz tolle Hardware herstellen, aber natürlich auch sehr viel Software gleich mitliefern. Und das liefert eben den Wert für den Kunden. Und da sind sie eben extrem gut. Und dieses Zusammenbringen von diesen beiden, das wird von vielen als die Zukunft gesehen. Das macht auch total Sinn. So, warum macht es für uns jetzt Sinn? Panasonic stellt eben zum Beispiel auch Kameras her, die schon mit künstlicher Intelligenz Dinge erkennen können. Zum Beispiel in Japan ist zum Beispiel die ganze automatische Passkontrolle und so weiter. Das wurde alles von denen gemacht. Das ist dann alles auch extrem leicht zu bedienen und auch zuverlässig. Und Die eine der wichtigen Sachen, wir hängen ja extrem stark davon ab, dass wir auch gute Daten als Input haben. Die Technologie, da macht Panasonic zum Beispiel viel, eben mit Kamera zum Beispiel automatisch zu zählen, wie viel Inventar ist denn da jetzt oder haben wir da ein Loch im Regal, um das schnell zu erkennen. Nicht? Und diese Dinge zusammenzubringen, also die Sensorik eher aus der Hardware von Panasonic, wo sie sehr viel herstellen, dann in unsere Systeme reinzubringen, um noch viel schneller und viel besser zu werden, das ist eine der Ideen, die dahinter steckt. Und die auch aus meiner Sicht sehr viel Sinn macht. Also um das noch eben in die nächste Generation oder die nächste Generation zu bringen, da wird halt noch viel mehr automatisiert werden und da gehört eben auch die automatische Datenerfassung dazu.
Es ist spannend, was aus dieser Idee geworden ist, die Sie dann mal hatten. Jetzt ist es in einem absoluten Weltkonzern aufgegangen, ja, Teil desselben und irgendwie passt das alles zu dieser Entwicklung des modernen Wirtschaftens entlang der Wertschöpfungskette auch dazu. Nur noch eine abschließende Frage zu dem Themenkomplex. Welche Rolle haben Sie denn jetzt in diesem Konstrukt? Sie sind da Berater?
Ja, naja, strategischer Berater offiziell, aber ich bin natürlich immer noch der wichtigste Wissenschaftler dort. Ich mache wirklich wieder ziemlich viele richtige Forschung in dem Gebiet, also für den am algorithmischen Bereich. Also wenn meine Bücher, die ich habe, die sind voller Formeln und so weiter. Und also für die nächste Generation sozusagen an Algorithmen, nächsten Probleme. Das mache ich auch, dann bin ich natürlich auch mit unseren Entwicklern, für die Produktentwickler und so weiter zusammen. Und was ich jetzt gerade auch noch mache, ist viel für interne Blue Yonder-Projekte oder künstliche Intelligenz-Projekte, dass ich da einiges auf den Weg bringe. Also so, wenn wir uns als KI-Unternehmen verstehen, und das verstehen wir, dann sollten wir selbst auch KI nutzen, wo es geht, nicht? Und nicht nur für unsere Kunden. Und was wir jetzt zum Beispiel machen, ist auf Basis der Algorithmen, die wir haben in Blue Yonder, die, ich sagte ja, dass wir früher die für viele andere Dinge angewendet hatten. Und genau das machen wir jetzt auch wieder, dass wir für unsere eigenen Sales und für unsere eigene Customer Satisfaction, also wir machen zum Beispiel Prognosen, welche Verträge oder mit welcher Wahrscheinlichkeit einzelne Verträge gecancelt werden, um dann eben besser schon darauf vorbereitet zu sein. Oder auch für Sales, Verkaufs Opportunities, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das in diesem oder nächsten Quartal wirklich closen können, den Deal. Solche Dinge machen wir jetzt auch. Letztendlich wieder auch mit einer sehr ähnlichen Technologie, die wir schon haben. Also andere Anwendungen, gleiche Technologie, so dass wir eben insgesamt eben auch stärker werden und bessere Entscheidungen treffen. Also wieder ein bisschen mehr in die Breite gehen. Und dann denke ich, bin ich auch ganz sicher, dass es sich natürlich bei Panasonic auch noch wieder ganz große Ideen auftun. Allein, dass wir jetzt darin Experten, das sind eben auch, das ist, ist ja ein Riesenverein, also da gibt es natürlich sehr viele Ideen, mit unseren Experten und auch mit mir zusammenbringen, um dann zu sehen, okay, wo lohnt es sich, was zu machen für die Zukunft. Also ich habe genug zu tun, das ist kein Problem.
Ich hatte keine Sorgen.
Das heißt, Blue Yonder ist weiterhin aber als Anbieter für alle möglichen Kunden am Markt, also in Anführungszeichen beliefert nicht Panasonic jetzt exklusiv darunter?
Nein. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Es ändert sich erstmal gar nichts. Das heißt, es wird der gesamte Markt auch, es wird nicht irgendein Konkurrent ausgeschlossen oder so. Nein, wir bedienen den vollständigen Markt. Blue Yonder bleibt als eigenständige Firma bestehen und wird größer werden. Und für Blue Yonder und die Idee hinter Blue Yonder ist das nur gut.
Ist denn, oder ich frage mal anders, vor wem haben Sie denn Angst in puncto Konkurrenz? Denn Sie machen jetzt Algorithmen, andere machen auch Algorithmen, die andere haben zum Teil noch viel mehr Mitarbeiter und viel mehr Geld. Man hört dann immer und liest, naja, es ist auch eine sozusagen finanzielle Feuerkraft, spielt einfach eine Rolle, welche Rechenleistungen Sie haben. Es gibt ja jetzt, wo manche auch erschrocken sind, ist jetzt nicht in der Handelsplanung, aber zum Beispiel in der Spracherkennung und Verarbeitung gibt es jetzt ein paar riesige KI-Netze, die sind jetzt auch noch nicht so, dass sie so sind, dass es ist, als würde ich jetzt mit Ihnen reden oder wir so einen Dialog führen, aber Die kann man überhaupt nur machen, wenn man wirklich einfach richtig viel Geld hat und wirklich richtig viele Daten. Und machen Sie eigentlich was Ähnliches wie Amazon, Salesforce und wie die alle heißen? Oder sind Sie auf Dauer dann da eigentlich zu klein?
Na, ich glaube, dass wir da anders sind. Die meisten von denen, die Sie angesprochen haben, die bedienen ja den Endkundenmarkt. Und die Wertschöpfung kommt daraus, dass sie viel Daten über die von den Endkunden haben und die irgendwie wieder vertreiben, oft gewerbliche Geschichten. Und das ist nicht unser Geschäftsmodell und das ist sicher anders. Wir bieten wirklich Dienstleistungen fürs Business an, ja, schaffen den Wert dort, hauptsächlich mit den Daten, die er hat, für ihn. Also das ist ein bisschen anderes Modell. Also ich glaube, dass im ganzen KI-Markt die Entwicklung dahin geht, dass ich, sagen wir, Lösungen, die gewisse Probleme lösen, einfach, dass die einfach besser werden und dass es davon mehr und mehr geben wird, so dass manche Prozesse dann von einzelnen Firmen oder vielleicht von zwei oder drei dominiert werden und dann letztendlich diese Software sich vollständig durchsetzen wird auf dem Markt. Habe ich Angst davor jetzt? Nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass es kann natürlich jetzt sein, dass irgendeiner von den ganz Großen auch genau diesen Markt bedienen will. Ich glaube es aber nicht, weil das ist auch sehr viel Arbeit. Wir sind seit 35, also JDE seit 35 Jahren in dem Geschäft und da ist so viel Erfahrung drin. Das ist jetzt eben auch nicht dadurch, dass man ein paar junge Data Scientists nur einstellt, kann man das alles ersetzen, sondern man muss die Sachen zusammenbringen. Und also dass die Geschäftsprozesse wirklich kennen und wir auch eine gewisse Größe haben. Wir arbeiten jetzt mit sehr vielen großen Unternehmensberatungen zusammen, einfach weil es ist ja doch nicht einfach, solche Dinge dann wirklich umzusetzen in den Unternehmen. Das sind Change-Prozesse, die dazugehören und dazu brauchen wir eben eine gewisse Größe. Und das ist schwer für die Kleinen. Ich glaube, ganz kleine Unternehmen, Startups, haben natürlich die Chance, von der Technologie einfach schneller zu sein und so weiter. Aber das weiß ich eben auch selbst, bis man dann wirklich anerkannt ist und das ist schwer. Und das dauert eben auch seine Zeit. Und es gibt wenig Stories, die wirklich so ganz schnell ganz groß werden. Wenn man irgendwo hinterguckt, ist es meistens dann, oh, naja, das hat sich doch über Jahre entwickelt und so. Und dann, irgendwann gibt es dann den Durchbruch und dann ist das in der Öffentlichkeit und dann denkt man, das geht ganz schnell und ganz einfach. Meistens ist es eben nicht so, sondern das dauert seine Zeit. Deswegen habe ich da nicht so viel Angst. Ich glaube vielmehr, dass es einfach viel mehr Bereiche geben wird, wo man sagt, okay, hier tut sich jetzt ein neuer Bereich auf, da haben wir heute vielleicht noch gar keine Ahnung von, dass es überhaupt interessant ist und das wird sich dann, da werden sich KI-Unternehmen für diesen Bereich durchsetzen und das wird dann konsumiert, eben nicht, wir haben ja insgesamt viel zu wenig Data Scientists oder gute Data Scientists weltweit sowieso, das ist ein großes Problem und das verlangsamt sozusagen auch den Fortschritt. Und deswegen glaube ich, wird es eben so sein, es wird lieber auf einer neuen Aufgabe, einer neuen Task, werden sich wieder ein Team zusammensetzen und was ein Neues bauen, als jetzt genau in dem Bereich, wo einer schon was Gutes gebaut hat, da Konkurrenz zu machen. Das ist, glaube ich, einfach schwieriger, nicht? Und macht keinen Sinn. Und zwar gerade deswegen, weil die Ressource Data Scientist so begrenzt ist.
Wenn Sie, und damit möchte ich dann sozusagen zu einem Ausblick oder abschließend kommen, nicht an KI denken, nicht Blue Yonder gerade versuchen weiter voranzubringen und da zu forschen, sondern sozusagen wieder der ich nenne es mal der reine Wissenschaftler, Michael Feind, der ja auch Physiker ist und Sie schauen heute in eine Zeit, in der sich auf so ganz vielen Bereichen scheinbar viel tut. Die Menschen hören von der Genschere, Genetik, wo viel möglich ist, einer mRNA-Technologie, die jetzt eine Pandemie in die Knie zwingt. Sie hören von künstlicher Intelligenz, sie hören von Blockchain, sie hören von Quantencomputing. Was ist denn so das Gebiet, wenn Sie jetzt mal sozusagen abseits vom Beruflichen denken, was Sie momentan am meisten fasziniert und wo Sie glauben, wo wir die vielleicht größte Überraschung erleben in den nächsten 5 Jahren?
Also ich glaube schon, dass es künstliche Intelligenz ist. Und zwar, weil es so breit ist. Es ist wirklich extrem breit. Und ich habe zum Beispiel mit dem Programm Neurobase haben wir vor, ich weiß nicht, wann das war, 2008 oder so, auch Sachen in der Genetik entdeckt, die damals keiner wusste. Da kam einfach mal ein Professor zu uns und meinte, ihr könnt das doch mit den neuronalen Netzen, die und die Idee, und da gibt es die Daten, die können sie nicht erklären. Und dann haben wir ohne viel Fachwissen, nur ein bisschen, dass er uns erzählte, was interessant sein könnte, haben wir zum Beispiel was ganz Interessantes rausgefunden da. Nämlich, da ging es irgendwie, wie ist es im Genom kodiert, wie viel Protein erzeugt wird. Nicht welche, sondern wie viel von dem Protein erzeugt wird. Und da haben wir dann festgestellt, dass eben dafür die Basen ganz am Anfang vom Ribosom, die Wichtigkeit des Einflusses hing wirklich einfach von der Geometrie ab. Ja, ob das erste Basenpaar, zweite, dritte, vierte, einfach so abfallend. So war das kodiert. Das wusste keiner. Und das haben wir damals rausgekriegt. Und für einen Wissenschaftler ist sowas toll. Ne? Also wenn man in einem Gebiet, wo man eigentlich wenig Ahnung hat, einfach dadurch, dass man sich mit einem Fachmann mal unterhält und dann die Daten, die er nicht verstehen kann, mit seinem eigenen Programm und seiner eigenen Denkweise angeht. Und dann kam sowas raus, das war völlig überraschend für uns und aber auch für die. Also solche Sachen finde ich toll. Und ich bin an sehr vielen Sachen interessiert. Das ist ja nicht nur, oder mein Beruf ist da auch gleichzeitig mein Hobby. Das Tolle an solchen Dingen ist ja, dass letztendlich steckt da eben Wissenschaft hinter und das wissenschaftliche Prinzip. Das heißt, wir versuchen, die Welt zu verstehen, entweder durch ganz viel Beobachtung und das Tollste ist natürlich, wenn man es gelingt, das in einfache Formeln zu packen, in einfache Zusammenhänge oder Gesetze zu packen. Und da ist die Physik natürlich die Wissenschaft, die es am besten schafft. Und weil je komplexer es wird in Richtung Biologie, da wird es halt schwieriger. Das Ganze, das fasziniert mich alles sehr. Und ich finde, jetzt an Corona, im letzten Jahr konnte man ja sehr gut, haben glaube ich auch viele andere Menschen gesehen, wie das ist, wenn man erstmal gar nichts weiß. Und da ist irgendwas Neues und man tappt völlig im Dunkeln und dann gibt es Ideen und die einen sagen die Meinung, aber wir müssen das letztendlich ja durch Messungen und durch Beobachtungen ja doch wissenschaftlich machen und nicht zu einer Meinungsgeschichte machen, ne? Ob das gefährlich ist oder nicht. Und um dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, das war eigentlich ein ganz gutes Lehrstück, wie sowas gehen kann. Nicht? Man muss mehr und mehr eben Informationen sammeln, vernünftig auswerten, wissenschaftlich auswerten, diskutieren, versuchen, möglichst wenig eben einfach nur Bauchgefühl da reinzulassen, nicht? Weil das kann so oder so sein und sehr unterschiedlich, wie wir das beobachten. Letztendlich bin ich ein großer Verfechter des wissenschaftlichen Prinzips. Da muss es eben dann einen Konsens geben von Leuten, die das natürlich beurteilen können. Das ist natürlich auch nicht jeder. Da gehört natürlich Statistik, Mathematik und so weiter dazu. Und in meiner idealen Welt wären das eben die Themen, die ein bisschen populärer wären als heutzutage. Das glaube ich auch. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass ein bisschen mehr Rationalität auch in Führungsebenen und so weiter reinkommt. Aber ich bin noch nicht sicher, ob das wirklich so sein wird. Ne? Denn also menschliche Macht und Gier und Power und so weiter spielen schon immer noch eine Riesenrolle. Und die meisten Wissenschaftler sind sozusagen zu zurückhaltend und sind nur in ihrem Elfenbeintürmchen und die interessiert das nicht, was da draußen ist. Und aus meiner Sicht bräuchte es eben mehr Leute, die den wissenschaftlichen Background haben, aber eben dann doch in die Politik gehen oder in die Wirtschaft gehen und versuchen, da eben auch eine Entscheidung mitzumachen. Und es gibt sehr, sehr, sehr wenig, die eben diese beiden Aspekte haben.
Ja, sagt und hofft Michael Feind, der das ein Stück weit gemacht hat, nämlich als Physiker begonnen hat seine Karriere in Hamburg, dann über das CERN nach Karlsruhe letztendlich gekommen ist und dann vom Wissenschaftler zum Unternehmer wurde, der eine erfolgreiche KI-Unternehmung in Deutschland gründete, die nun, haben wir ja besprochen, im Panasonic-Konzern aufgegangen ist. Lieber Herr Professor Feind, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die Ausführungen und Ausblicke. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in unseren Podcast, der Bestandteil unserer Digitech-App ist. Natürlich halten wir Sie nicht nur auf dem Laufenden über den weiteren Fortgang von Blue Yonder und der KI im Handel, sondern alle anderen technisch relevanten Themen, nicht nur in unseren Online-Kanälen, sondern natürlich auch in unserer FAZ-Tageszeitung und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen und wie in diesen Zeiten immer, bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Eine gute Woche. Ciao.
Tschüss.